Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und privat. Ich bin Anja Maria Stieber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Hallo und herzlich willkommen hier in Happiness at Work. Ich bin heute wieder im Interview mit Professor Dr. Franz Ruppert. Mittlerweile ist er ja sehr bekannt, auch in meinem Kanal. Er ist einer der führenden Traumatologen mit seiner eigenen Traumapsychotherapie. Darüber wird er auch einiges sagen im Interview. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er heute da ist, um uns ja mit den aktuellen Themen ein bisschen auseinanderzusetzen und aus der Sicht der Traumapsychologie ein bisschen Licht reinzubringen in die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ich verspreche euch, es wird wieder spannend. Hallo, guten Abend, Franz. Schön, dass du da bist und wieder Zeit hast für uns.
Okay, hallo, Anja. Schönen Abend auch an dich.
Ja, wir haben ja wieder spannende Zeiten. Ja, ab Montag gilt bei uns das Maskentragen. Ja, bisschen gewöhnungsbedürftig, wo mir auch direkt das erste Thema einfällt, die Psychologie der Masken. Was bedeuten denn Masken für uns Menschen in der Psychologie?
Ja, okay, und das passt auch so in meine Traumatheorie. Ich habe ja so diese, ich sage ja, wenn Menschen traumatisiert sind, dann spaltet sich bei einem Menschen die Psyche, die innere Struktur, also seine Innenwelt, spaltet sich dann auch, und wir Menschen haben trotz Trauma haben wir immer noch gesunde Anteile. Sprich, wir können mit diesen gesunden psychischen Strukturen, das spricht mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unseren Erinnerungen, können wir die Realität erfassen. Und so definiere ich ja die gesunde Psyche, gesunde Psyche erfasst die Realität so, wie sie ist. Ja, sie erfindet keine Realität, sondern sie sucht im bestmöglich, ne, im Rahmen unserer Möglichkeiten, versucht sie, die Realität zu erfassen. Und natürlich haben wir da auch Begrenzungen. Ne? Wir können ja nur das sehen, was menschliche Augen sehen können. Und wenn du jetzt mehr sehen willst, dann brauchst du ein Mikroskop oder ein Fernrohr, um dann mehr zu sehen, also etwas, was nicht sah ist. Manches können wir gar nicht sehen, wenn wir sehen nochmal radioaktive Strahlen. Und im Endeffekt, ja, niemand von uns kann ein Virus sehen. Das ist jenseits unserer Wahrnehmungsfähigkeiten. Und da brauchst du schon hochauflösende Raster-Elektronen-Mikroskope und so, um das überhaupt irgendwie dann sichtbar zu machen, was man mittlerweile tatsächlich kann. Es ist unheimlich erstaunlich, wie tief man auch in den Organismen, die Zellstrukturen vordringen kann. Und wenn man dann eine Zelle anschaut, allein unter dem Mikroskop eine Zelle, dann ist es ein eigenes Universum. Ne? Es ist fast wie, genauso wie wenn man in die Sterne guckt, dann sieht man auch ganze Milchstraßen und alles. Und das ist dann auch so. Und das ist eigentlich die gesunde Psyche, hat ein Interesse daran. Warum soll ich Interesse daran haben, etwas zu sehen, was es nicht gibt? Oder warum soll ich jetzt etwas wahrnehmen oder mir über ausdenken, auch vorstellen, was es überhaupt nicht gibt? Ja? Von daher ist immer die Frage, wenn sich jetzt ein Mensch mit seiner Psyche, mit seinen Dingen vorstellt, die es nicht gibt, warum macht er das eigentlich? Ja? Für was ist das gut? Hat es irgendwie ein Sinn für ihn? Und klar, wenn man dann auch jetzt in meiner Theorie sich das anschaut, vieles, was wir Menschen uns vorstellen, was es nicht gibt, ist ein Produkt von Trauma. Mhm. Weil ein Trauma bedeutet, ich erlebe etwas und das ist so schrecklich für mich, dass ich das nicht real haben kann. Ich muss einfach sagen, das ist nicht passiert, das ist mir nicht passiert, oder ja, jetzt, wenn meine Eltern, da fängt es ja meistens an, meine Eltern eigentlich auch gegen mich sind und sich nicht um mich kümmern, dann, und ich muss ja weiterhin mit denen zusammenleben als Baby und als Kind, dann kann ich das nicht permanent aushalten und sagen, oh, da ist jemand, der ist gegen mich und der meint es nicht gut mit mir. sondern ich muss mir dann quasi eine Illusion machen. Ja, ich muss mir dann zum Beispiel die Illusion von Liebe machen. Ich muss mir die Illusion machen, ja, meine Eltern, die meinen schon gut und die lieben mich auch und jede Mutter liebt ja ihr Kind und so, damit ich so eine Situation überhaupt aushalte. Weil sonst würde ich, ja, sonst werde ich stockdepressiv, weil was soll das, wenn ich jetzt eine Mama habe, die mich ablehnt oder ein Papa, der permanent gewalttätig gegen ist. Das kann ich als Kind einfach nicht ertragen, das kann ich ja aushalten. Da muss ich ja letztendlich was sagen, da muss ich aus dem Fenster springen. So schlimm ist die Situation. Und ja, Kinder, nicht? Gibt es ja manche Kinder, die hauen dann von zu Hause ab. Und was passiert, wenn sie aufgegriffen werden, nach Hause buxiert? Und so, da hast du eigentlich keine Chance. Also Trauma ist ja immer, wenn du quasi in einer Situation drin steckst, in einer Lebenssituation, in einer Umwelt, in einer Familie, wo auch immer, in einer Gesellschaft, und du kannst dich weg. Ja, das ist so, für dich ist es so bedrohlich und ja, auch lebensbedrohlich. Es bedroht dein Wertesystem vielleicht auch. Und dann kannst du aber nicht weg. Und dann kannst du, also du kannst physikalisch nicht weg. Du kannst deinen Körper nicht wegbewegen. Du kannst dich nicht in Sicherheit bringen, ja. Auch heutzutage, in welches Land willst du denn auswandern? Früher hat man gesagt, wenn es mir hier nicht gefällt, wandere ich aber auch irgendwo anders aus. Angesichts einer Pandemie kannst du, ja, fällt ja schon weg, ja? Dass diese Idee alleine, dieser Gedanke, ich hau ab, ich fahr auf meine Insel oder so, ja, das funktioniert nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir haben ein Haus in Griechenland, wir können da gar nicht hin, ne? Das geht gar nicht. Wir konnten jetzt in Urlaub nicht hin und es wird jetzt auch schon verkündet, man könnte keine Sommerferien mehr machen. Ja, jetzt haben wir dieses Haus, du kannst da gar nicht weg. Und ich weiß dann auf der anderen Seite, in Griechenland ist es noch schlimmer wie hier. Also da ist der Bruder meiner Frau, der wohnt da dort. Und die müssen sich dann jedes Mal, wenn sie irgendwo allein zum Supermarkt gehen, müssen sich selber eine Bestätigung ausschreiben oder irgendwas aufschreiben, was sie dann irgendwie nachweisen können, wo sie überall waren, ja, also wegen dieses Gedankens, dieses Infektionsschutzes und so. Ja, also das ist eine traumatisierende Situation jetzt im Moment auch für viele von uns, denke ich. Ja, du musst immer fragen, was ist jetzt noch erlaubt, was ist nicht erlaubt und darf ich das oder darf ich das nicht? Ja, da gibt es ja oft auch schon dann diesen vorauseilenden Gehorsam, da macht man etwas, was noch gar nicht vorgeschrieben ist, aber sozusagen in einem vorauseilenden Gehorsam mache ich das schon mal, ja, damit ich ja nichts falsch mache.
Woher kommt dieser vorauseilende Gehorsam? Also es gibt ja auf der einen Seite so die Rebellen. Ich bin eher so ein bisschen rebellisch und lebe halt diesen Gehorsam und wundere mich, woher das kommt, wirklich sich über das Maß hinaus sofort anzupassen, die Masken zu tragen, während man im eigenen Auto ist und die schon auf der Straße zu tragen, statt nur, wenn man in ein Geschäft reingeht. Woher kommt das?
Ja, es sind in der Regel Kindheitsmuster. Du hast in der Kinder gelernt. Es ist also, du hast in der Kinder gelernt, mit deinen Eltern umzugehen. Und manche lernen eben, sich da anzupassen und die Wünsche der Eltern zu erfüllen, deren Bedürfnisse zu erfüllen, in der Hoffnung, sie werden dann geliebt. Bei anderen ist es so, die haben dann festgestellt, also die einzige Aufmerksamkeit, die ich kriege, ist vielleicht, wenn ich rebelliere, wenn ich irgendwas kaputt mache, zerstöre. Und dann machen sie eher das, ja. Wobei auch hinter der Rebellion, in der Rebellion ist jetzt, sagen wir, auch keine wirkliche, sagen wir, kein Ausstieg aus der Beziehung mit den Eltern, sondern es ist eigentlich ein fortgesetztes, die Eltern irgendwie nerven, damit sie einem Aufmerksamkeit geben, ja. Weil Liebe kriegst du ja nicht, aber immerhin kriegst du dann über das, wenn du dann dagegen bist, oder was machst oder irgendwie vielleicht sogar Drogen nimmst, ja, um deinen Eltern zu zeigen, schaut her, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich nicht gesehen. Selbst über den Weg versuchen ja manche dann die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu geben. Also ich glaube, alles, was wir jetzt auch so machen, ja, in diese Richtung, ob es Gehorsam ist, ob wir rebellieren, ob wir jetzt wütend sind oder was auch immer, hat schon immer die Wurzeln in der Kindheit. Und ich habe ja heute Nachmittag wieder auch Therapiesitzungen gemacht, wo das deutlich herausgekommen ist, wie unterschiedlich das ist. Die einen, die passen sich tatsächlich an, ja, und die anderen rebellieren, sind voller Wut, sind aber dann auch wieder voller ohnmächtiger Wut, ja, und diese Wut richtet sich dann auch vielleicht teilweise blind gegen andere, ja, also gar nicht gegen die tatsächlichen Verursacher, sondern wieder gegen irgendwelche Nachbarn oder so. Also es lohnt sich immer. Es lohnt sich eigentlich immer jenseits jeder Situation, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Es lohnt sich immer bei uns Menschen, dass wir hingucken, wenn wir ganz heftige Reaktionen haben, wenn wir irgendwie kämpfen, auch gegen etwas ankämpfen und so. Immer die Frage ist, wiederhole ich hier ein Kindheitsmuster? Weil meine Erfahrung ist eher, wenn du in deinen gesunden Strukturen bist, deinen gesunden psychischen Strukturen, dann kämpfst du nicht. Also das hätte ich früher auch nie gedacht. Ich war auch immer so ein Kämpfer, einer, der rebelliert hat und sonst was, ja, und immer gedacht hat, das ist der Weg, aber um was zu erreichen. Aber du erreichst eigentlich damit nichts im Endeffekt, sondern was du erreichst und was du auch vor allem für dich selber erreichst, erreichst du aus deinen gesunden Anteilen heraus, erreichst du aus der Klarheit heraus zu sagen, okay, wer bin ich? Ich bin mir selber ganz wichtig. Ich habe Interessen, ich habe Bedürfnisse und die sind nicht verkehrt. Ja, die sind okay. Zu diesen Bedürfnissen kann ich stehen. Und dann setze ich das um und sage, ich habe jetzt einen Willen, das und das zu tun. Ja. Und wenn du so lebst, ja, dann musst du eigentlich im Grunde auch erstmal niemanden angreifen. Du musst einfach nur sagen, was du willst, was deine Bedürfnisse sind. Und dann einfach gucken, wenn andere Menschen was anders sagen und was anders wollen, dann okay, sollen sie es machen und du findest deine Wege für dich. Ja. Und das ist für mich auch eine Erfahrung gewesen, auch jetzt in den letzten Jahren, wo ich diesen Weg gehe. Ich bekomme dann immer Unterstützung. Mhm. Ich bekomme dann immer irgendeine, ich sag dann, Resonanz von den Menschen, die auch so drauf sind. Mhm. Also dass da irgendwie auch unbewusst gibt es da aus meiner Sicht so Resonanzfelder, wo sich diese Information verbreitet, mit wem kannst du kooperieren und wer ist so ähnlich, wer hat so ähnliche Interessen. Genauso gut, wenn du in so dieser, sagen wir, in dieser Gewitterwolke dieses Ärgers und des Grolls bist und du ja, bist fein, auch feindselig deiner Umwelt gegenüber, dann wirst du genau Leute anlocken, die genauso drauf sind, die sich vielleicht mit dir verbünden und sich mit dir zusammen empören. Aber genauso gut hast du dann sofort auch die Leute, die dann gegen dich sind. Ja? Und dann bist du in diesem Kampfmodus. Mhm. Und allein, auch wenn man sich das anschaut, jetzt mal in Bezug auf den Virus, der wird bekämpft. Also Viren zu bekämpfen, ist ja eigentlich schon per se eine sehr fragwürdige Angelegenheit, weil es gibt Milliarden von Viren, die auch in unserem Körper sitzen. Wie soll man jetzt gegen diese Viren ankämpfen? Die haben auch nützliche Funktionen. Ja? Die haben auch für die Evolution des Lebens, haben die auch für unser menschliches Leben, haben die ganz nützliche Funktionen. Mhm. Und die immer so zu sehen, als wären die jetzt welche, die wollen uns töten und killen und so, das ist überhaupt nicht der Fall. Und das sieht man ja auch jetzt in der heutigen Corona-Sache. Ein gesundes Immunsystem, ja, wird durch diesen Virus nicht, kann durch diesen Virus nicht lahmgelegt werden oder kann auch nicht, dieser Virus kann ein gesundes Immunsystem, da kann er nicht gegen an. Mhm. Er kann nur gegen Organismen an, die schon so, auch durch ihre Lebensführung, die Art und Weise, wie sie sich ernähren, die Art und Weise, wie sie auch ihre Beziehungen leben, die Art und Weise, wie sie mit ihrem Körper umgehen, die dann eben bereits diese Vorschädigungen haben. Und dann kann dieser Virus auf Basis dieser Vorschädigungen von diesem Immunsystem nicht mehr richtig in Schach gehalten werden, also eingegrenzt werden, sondern dann reagiert dann auch das überreagiert das Immunsystem. Ja. Also auch hier ist es dann oft eine Überreaktion eines geschädigten Organismus, eines geschädigten Immunsystems, das dann mit diesen Viren nicht mehr umgehen kann, dass man nicht ernsthaft daran leidet, vielleicht sogar stirbt. Also das ist mhm. ganz wichtig. Und das ist mir jetzt auch eingefallen. Nicht? Auch unsere Gesellschaft würde nicht in diesem extremen Maße jetzt solche extremen Züge annehmen, ja, also mit Abschaffung der grundgesetzlich garantierten Rechte, Stopp der wirtschaftlichen Aktivitäten, die ganzen Systeme, ob das das kulturelle System ist, ob das das Bildungssystem ist, das Schulsystem, all das wird quasi irgendwie an die Wand gefahren, ein Stück weit, ja, mit der Argumentation, damit müsste man das Gesundheitssystem retten, aber das Gesundheitssystem funktioniert ja auch schon nicht mehr. Also ist alles so ganz crazy aus meiner Sicht, was da passiert. Es entbehrt irgendwie einer gewissen Vernunft, ja, und einer vernünftigen Logik. Und auch das ist für mich ein Zeichen dafür, dass nicht der Virus jetzt ist, der irgendwie das alles macht, sondern wir haben bereits eine massiv vorgeschädigte Gesellschaft. Wir haben also gesellschaftliche Strukturen, die sind massiv schon geschädigt, ich nenne es dann traumatisiert, sodass dann so ein Thema wie so ein Virus, also aus diesen Gesellschaften, wie sie dann damit umgehen, enorm zusetzt und sie dann einen Kurs fahren, wo das Ende überhaupt nicht absehbar ist, ja? Wo auch nicht absehbar ist, was macht das jetzt alles, wie geht es weiter, was macht es mit dem Finanzsystem, dem Wirtschaftssystem, dem Gesundheitssystem, dem sozialen System, all das ist überhaupt nicht absehbar. Also da ist keinerlei wirklich vernünftige Strategie zu sehen.
Du, im Moment.
Also, wo man, darf ich das vielleicht sagen? Also wo man jetzt sagen kann, okay, das ist, haben wir jetzt den Plan A und den setzen wir jetzt durch und so, sondern das ist so wie ein Fahren im Nebel, ja, und hoffen, dass da ja kein Baum kommt, an dem man jetzt dann vielleicht dagegen knallen könnte.
Also ich habe ja, wenn ich mir so angucke, wie unsere Situation aussieht, dann ist es ja eher so, als dass die Politik macht und mit uns wird gemacht. Ja? Das heißt, es hat ja keiner in unserer Bevölkerung entschieden, diesen Lockdown zu machen, die Geschäfte zu schließen. Das ist ja quasi von der Regierung gekommen. Und von daher stört mich das so ein bisschen zu sagen, unsere Gesellschaft, weil ich glaube, unserer Gesellschaft wird das einfach abverlangt durch die Politik. Und die Politik bekommt von irgendwoher Impulse, so zu entscheiden, wie sie entscheiden müssen. Ja. Mhm. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage, wenn es darum geht, ja, zum Beispiel aus meinem gesunden Ich heraus zu denken und zu handeln. Nehmen wir mal an, die Dinge spitzen sich weiter zu. Wehrt sich ein gesundes Ich? Und wenn, wie wehrt sich ein gesundes Ich? Ja, wenn es nicht rebellieren darf, wenn es nicht aufstehen darf, wenn es nicht sagt, es reicht jetzt. Ja? Mhm. Leute vielleicht mal wach zu rütteln, weil manchmal braucht es vielleicht auch ein lauteres Wort. Ja? Das würde mich gerne mal interessieren. Ja? Wo ist man schon in so einer Überlebensstrategie? Und wo bin ich tatsächlich mit meiner ganzen Kraft und mit meiner Umsetzungsbereitschaft im gesunden Ich und wo rutsche ich ab in die Überlebensstrategie?
Mhm. Ja, bleiben wir doch dann bei den Masken, weil das haben wir ja noch gar nicht zu Ende besprochen. Mhm. Also es gibt ja eine ganze Reihe von sogar Studien, es gibt eine Reihe von Experten, die sich da zu Wort gemeldet haben, die sagen, das ist völlig sinnlos. Ja? Also der einzige Sinn, den solche Masken machen würden, ist, wenn jetzt jemand, der selber diese Infektion in sich hat, akut hat, ja durch sein Husten und durch seine Absonderung von Sekreten und so, damit andere gefährden würde durch eben diese Aerosole oder halt durch Kontakte, die man dann vielleicht in den Mund bekommt. Also das ist das einzig Sinnvolle. Alles andere, diese ganzen Masken, ja, die so, die sind nicht dicht genug, also die jetzt jemand anders, sind nicht dicht genug, um das tatsächlich dann zu verhindern, dass dann was in den Drachenraum kommt. Und die sind im Gegenteil, auch wenn sie dann noch so feucht sind und so, dann sind die eher ein Sammelbecken auch für alles Mögliche an Keimen. Ja? Also sie erhöhen ja eigentlich damit auch die Infektion, also nicht nur jetzt durch einen Virus, sondern durch alles Mögliche. Und zum anderen behindern sie die Atmung. Ja, die gesunde Atmung ist ja deswegen auch ein- und ausatmen, damit man auch wieder das, was der Körper wieder abgeben muss, das nach außen bringt und dann sich quasi der Körper über den Weg hat. Mit jedem Atemzug reinige ich mich ja ein Stück weit. Ja. Merkt man ja nicht so, die Luft irgendwann in einem Raum, wo Menschen sind oder auch nur einer ist, irgendwann ist sie stickig, ist die, dann muss man lüften. Dann muss man wieder, dann stellt man sich vor, nicht wenn man die ganze Zeit, du siehst den Raum Stunden und Stunden und lüftest nicht, ja, und atmest immer wieder das Gleiche ein, was du vorher ausgeatmet hast und so, der Sauerstoffgehalt erniedrigt sich und so weiter. Du schädigst dich einfach mit. Also das ist im Grunde, kann man sagen, da gibt es einfach gute Argumente zu sagen, das ist nicht gesundheitsförderlich, es ist gesundheitsschädlich. Und wenn ich jetzt nur einfach diesen Fokus auf, ja, Hauptsache, diesen einen Virus, ja, der ja jetzt diesen schönen Namen hat, den will man vermeiden, dann ist es so eine, sagen wir, eindimensionale Sichtweise, so eine reduzierte Sichtweise, dass man den anderen dann dazu noch fragen kann, ja, ist die Welt nicht komplexer, als wir jetzt, dass man immer nur auf diesen einen Virus schaut. Und eben eine gesunde Psyche ist in der Lage, auch der Komplexität gewachsen zu sein. Ne? Mhm. Also Menschen, die in ihrer gesunden Psyche, sie sagen, die Realität ist komplex. Und als dieses sehe ich auch die Realität als komplex. Und deswegen gibt es auch keine einfachen Lösungen so. Ja, jetzt tragen alle Maske und dann haben wir es irgendwie. Das stimmt so nicht. Das wird der Realität nicht gerecht. Also wenn ich im gesunden Ich bin, bin ich in Kontakt mit der Realität und dann sage ich das auch anderen Menschen. Ja? Sage ich, du, das, wie du die Realität da siehst, das ist zu einfach, das ist zu simpel. Du tust auch Annahmen machen, die sind letztendlich dann wieder schädlich. Ja? Unsere Psyche soll ja uns auch erkennen helfen, was ist, damit es uns nützt, damit wir auch diesen Organismus erhalten, damit wir auch das Zusammenleben nicht stören. Ja? Du kannst ja mit diesen Masken kannst ja nicht mal richtig kommunizieren und so, du kannst ja nicht richtig reden mit dem anderen. Wir Menschen sind sehr darauf trainiert, aus den Gesichtern der anderen zu lesen. Ja? Also die nonverbale Kommunikation, die geht ja über die Augen, über den Mund, über das gesamte Gesicht, wie jemand da erscheint. Und aus dem heraus sind wir unheimlich viele Informationen über unser Gegenüber. Und deswegen ist es ja absolut irritierend, wenn jetzt einmal kommt, dann mit so einer Maske teilweise noch so riesige Dinger nach. Du erkennst den Menschen gar nicht mehr, du weißt gar nicht mehr, wer ist das und kann ich dem jetzt, ist der freundlich zu mir? Für mich sah es immer abschreckend aus. Entweder es schaut lustig aus, ja, wenn dann einer das so irgendwie hingeklebt hat, oder es schaut abschreckend aus, ja, und macht Angst. Ja. Auch das ist dann wieder ein Argument, wo man sagen kann, also jemanden zu begegnen, der Maske trägt, der ist erstmal der Angstauslöser. Der löst, man wird sich dann irgendwann mal dran gewöhnen, aber zunächst mal auch unbewusst löst der Angst aus. Ja. Und da haben wir schon das nächste Argument, das sage ich noch, dass die Gesundheit, unsere Gesundheit ist abhängig davon eben, ob wir im Zustand der Angst sind oder im Zustand der Gelassenheit. Und also Menschen, die im Angstzustand sind, die sind im Stresszustand und dieser Stresszustand reduziert wiederum die Fähigkeit dieses Immunsystems, das ja aus verschiedenen Komponenten besteht, die Fähigkeit, diesen Organismus gesund zu halten. Mhm. Also du siehst, es gibt ganz viele Argumente und die kann man ganz ruhig vortragen. Da muss man auch nicht in Streit verfallen und kann man den anderen fragen, okay, welche Informationen hast du jetzt über die Maske? Was hast du darüber gelesen? Hast du vielleicht irgendwie Studien gelesen? Hast du vielleicht persönliche Erfahrungen gemacht? Und darüber kann man in Dialog kommen und darüber lernen wieder. Und das ist ja immer das, was ich sage. Unser Bewusstsein ist immer Co-Bewusstsein. Ja, dadurch, dass wir beide uns jetzt unterhalten, sind wir hinterher bewusstseinsmäßig verändert, sofern wir in unseren gesunden Anteilen sind. Ja? Solange in deinen gesunden Anteilen bist, lernst du dazu, entwickelt sich dein Bewusstsein. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Also wenn Menschen in ihren Trauma-Überlebensstrategien sind, dann sind sie gezwungen, Realität auszublenden, also für sie belastende Realität, Realität, wo sie eben in schwerer Gefahr waren, vielleicht teilweise noch sind. Und dann müssen sie sich die Realität zurechtdenken und zurechtreden und zurecht vorstellen. Und dann klammern sie sich an diese Vorstellungen, weil sie denken, das ist die Rettung. Wie jetzt zum Beispiel die Maske wäre die Rettung. Ja? Und dann sind sie auch gar nicht mehr offen, jetzt über dieses Thema Maske in einer, sagen wir, ruhigen, sachlichen Atmosphäre nachzudenken, im Dialog zu treten, sondern sie meinen dann, das muss so sein. Ja? Das ist die Kontrolle über die Gefahr. So können wir die Kontrolle, die Gefahr beherrschen. Mhm. Und dadurch werden sie dann einseitig. Und wenn man ihnen dann widerspricht, dann werden sie ärgerlich. Und wenn man dann noch weiter widerspricht, dann werden sie vielleicht so gewalttätig und fühlen sich dann auch eben angegriffen, wenn man sagt, gut, dann mach halt du das, ich mach das nicht. Ja, die Toleranz ist nicht da. Also Menschen in ihren Überlebensstrategien sind intolerant. Also das habe ich auch herausgefunden. Wenn ich in meinen gesunden Anteilen bin ich sehr, kann ich sehr tolerant sein. Ja. Mhm. Kann ich also akzeptieren, wenn ein anderer Mensch die Dinge anders sieht als ich und vielleicht auch sich anders verhält, dann kann ich sagen, okay, die Konsequenzen muss auch jeder selber tragen. Und wenn der andere mich dann schädigen wird, dann werde ich auch einen Weg, wird mit seinem Verhalten, dann werde ich einen Weg finden, vielleicht, dass unsere Wege sich da trennen, dass wir uns aus dem Weg gehen. Aber ich muss den anderen nicht zwingen, ja, meine Ansichten zu teilen. Mhm. Und das ist ein typisches Zeichen von Überlebensstrategien, wenn sie anfangen, andere Menschen ihre Ansichten aufzuzwingen. Du musst es genauso sehen, wie ich das sehe. Mhm.
Ich lebe ja zwischen Berge, Kühe und Löwenzahn. Das heißt, meine Wahrnehmung in Bezug auf, wie sich Menschen verhalten, sind sehr eingeschränkt. Aber das, was ich wahrgenommen habe in Bezug auf Masken, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen, die ich wahrgenommen habe, die einen Mundschutz hatten, dass die auch weggeguckt haben. Also die haben nicht nur Nase und Mund geschützt, sondern haben auch keinen Augenkontakt aufgenommen und hatten auch so ein bisschen so ein eingeschüchtertes, verstohlene Gestik gehabt, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich interessant. Also sie sind hinter dem Mundschutz, hinter dieser Maske schon mal versteckt und nehmen auch keinen Blickkontakt auf, wo ich dachte, eigentlich wäre es heilsam, wenn wir schon nicht Nase und Mund sehen können. Wir können zumindest uns anschauen, lange genug, um uns zu begrüßen und auf die Art und Weise Kontakt aufzunehmen. Aber das ist mir aufgefallen, das entfällt. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ich denke jetzt gerade, die einzige Situation, wo ich mir vorstellen kann, dass jemand Masken gerne trägt, ist der Karneval, ja, wo du dann dich verkleidest und es auch noch lustig findest, dass du da irgendwie so eine Ganzmaske oder Halbmaske hast. Aber ansonsten jetzt unter diesem ja auch medizinischen Aspekt und dem Gefahrenaspekt ist das schon, dass du es nimmst, ja, oder auch freiwillig jetzt erstmal nimmst, ist es ein Ausdruck von Angst, von deiner Ängstlichkeit. Und diese Ängstlichkeit, das ist ja leider auch etwas, was gerade so erzeugt wird. Die Angst vor dem Kontakt, die Angst vor dem anderen Menschen, die Angst vor der Berührung, aber jetzt mittlerweile schon sogar die Angst vor dem Augenkontakt, vor dem Blickkontakt, vor dem Fernkontakt. Also nicht nur der Nahkontakt, der Nahkontakt wird ja gesagt, der ist gefährlich, der ist infektiös. Und das hat dann Auswirkungen sogar auf den Fernkontakt. Das heißt, die Menschen können durchaus dann so das Gefühl haben, jetzt muss ich allen aus dem Weg gehen, was ein anderer Mensch ist. Ja. Und ich mache das immer ganz umgekehrt. Also wenn ich jetzt da durch unsere Wohnviertel gehe und sehe Leute, dann begrüße ich schon von ganz weit und hallo und so, und versuche ein kleines Blöschchen zu machen, weil ich ja weiß, na, der ist auch ein bisschen isoliert und ich bin so und so. Und von daher ja, mache ich den umgekehrten Weg. Ja. Und mache so viel Kontakt, wie nur irgendwie geht, ja. Auch offenen Kontakt, ja, offenen Blickkontakt, offenes Gesicht. Ja, wir kennen das ja auch nicht, so dieses bei Jugendlichen, der die dann so Hoodies haben, ja, so, und sie putzen und so, sich darunter verstecken. Das ist immer irgendwas, da denkst du, was ist denn da los? Was ist denn mit dem los? Warum versteckt er sich? Und in der Tat, auch da kann man dann, wenn man dann das ein bisschen tiefer sieht, ein bisschen tiefer gräbt, dann würde man sicher auch bei manchen Menschen dann finden, also okay, die haben bereits ganz früh solche Erfahrungen gemacht, dass sie beschämt worden sind, dass ihnen eben sozialer Kontakt, also Mutter- und Vaterkontakt für sie nicht angenehm war, dass sie sich eher dann versteckt haben, sich zurückgezogen haben und das ihre Überlebensstrategie war. Ja, also dieses sich zurückziehen, weil einfach die Kontakte, die sie hatten, in ihrer Familie hatten, weil die einfach schmerzhaft waren, beschämend waren. Man wurde dann erniedrigt und entwürdigt. Und das ist auch für mich ein Aspekt auch noch vor den Masken dran. Also ich fühle mich, wenn mir mich das zwingt, fühle ich mich irgendwo in meiner Würde auch verletzt, ja, in meiner menschlichen Würde, dass ich sage, hey, jetzt zwingst du mich, mein Gesicht zu verbergen. Es ist fast wie ein Mundschutz, ist auch fast wie ein Mundverbot. Ja, man tut sich ja da schwer mit dem Reden. Sodass ich dann auch irgendwie jetzt mich als Subjekt nicht mehr wertgeschätzt fühle, nicht mehr gesehen fühle und eher wie ein Objekt behandelt. Ja? Dass alle müssen jetzt gleich und alle, egal ob es Kinder sind oder alte Menschen und so, ob du krank bist oder nicht, du wirst quasi wie eine Masse behandelt, eine Masse von Bürgern, eine Masse von letztlich dann auch gesichtslosen Menschen, ja. Und das finde ich sehr, auch wieder, das folgt auch wieder in der Traumalogik, ja. Also wenn du, solange du nicht traumatisiert bist, kannst du dein Subjektsein entwickeln. Also denn weißt du, dass du ein Subjekt bist. Und wenn dir deine Umwelt das dann auch bestätigt, ja, dass du einzigartig bist, dass du ganz einzigartiger Mensch mit seinem Körperbau, mit seinen Fähigkeiten, die Art und Weise, wie er spricht und so bist, dann bedingt sich das gegenseitig, ne, dass wir uns gegenseitig bestätigen können, wir sind Subjekte. Und wenn es aber so ist, ja, dass du auf eine Umwelt triffst, wo die Menschen sich selber nicht als Subjekt erleben, sich selber auch selber wie ein Objekt behandeln, dann wirst du wieder auch wie ein Objekt behandelt. Und das ist schlimm. Das ist Trauma. Das ist Trauma. Wenn Menschen sich gegenseitig zum Objekt machen, dann traumatisieren sie sich.
Ja, mir fällt noch was ein zum Blickkontakt. Also psychologisch betrachtet könnte das ja auch durchaus sein, wenn ich dich anschaue, könnte das ja auch eine, da bohrt heute jemand und es ist schon so spät. Mhm. Das könnte auch eine Einladung sein, näher zu kommen. Ja? Und vielleicht haben dann Menschen Angst, ne, dass da irgendwelche Abstände unterschritten werden und zieht sich dann lieber zurück, um da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen.
Ja, genau. Also man bräuchte jetzt mal eine empirische Studie, die man so eine Menge von Menschen befragt, repräsentativ. Warum trägst du die Maske? Und da wird man sehen, da gibt es so und so viel Prozent, man aus denen Grund. Mhm. Und so viel Prozent, ja, wenn man es jetzt befragt, ist das, warum machen sie es bewusst? Mhm. Und das andere, das ist halt das, was wir Psychotherapeuten dabei steuern können, wenn wir also aus Einzelfällen heraus sehen. Also gibt es dieses Muster, dass sich jemand zurückzieht. Und dann gibt es andere Muster, wo sich jemand im vorauseilenden Gehorsam dann unterwirft.
Ja. Ein Gedanke in Bezug auf Masken. Und zwar habe ich bei dir in den Aufstellungsarbeiten auch erlebt, dass wir Dinge sehen in der Aufstellung, die von Eltern und Großeltern kommen. Vielleicht auch Urgroßeltern. Wie steht es mit unseren genetischen Erinnerungen in Bezug auf Pest und Pestmasken? Glaubst du, dass das auch in uns noch mitwirkt oder ist das zu weit hergeholt?
Das könnte ich dir jetzt nicht beantworten. Das habe ich nicht getestet. Das könnte ich nur machen, wenn jemand da ist und dem schwirrt vielleicht der Gedanke Pest da im Kopf herum und so. Dann könnte man das mal prüfen, was bedeutet eigentlich Pest dann konkret für ihn in seiner Lebensgeschichte. Hat es tatsächlich mit seinen Vorfahren irgendwie was zu tun? Oder ist es vielleicht auch wieder ja etwas, was während der Schwangerschaft vielleicht als Gift in den Körper kam und er konnte das kaum überleben? Ne? Mhm. Auch Medikamente, die jetzt eine Mutter nimmt während der Schwangerschaft, die können auch dem Kind quasi giftig sein oder was auch immer. Also ich bin immer jemand, auch mittlerweile auch, es hat sich ein bisschen geändert in der Art und Weise, wie ich meine therapeutische Arbeit mache. Früher bin ich ja zurückgegangen, 4, teilweise sogar 7 Generationen, um zu gucken, wo konnte was herkommen. Mhm. Mittlerweile beschränke ich mich eher auf die Biografie des jeweiligen Menschen, weil das, wenn man das klärt, das in der Regel. Also man braucht gar nicht weiter zurückgehen, es ist klar, die Eltern sind in der Regel traumatisiert und auch die Eltern der Eltern wiederum haben oft fürchterliche Dinge erlebt in ihrem Leben und deswegen sind dann die Großeltern so, deswegen sind dann die Eltern wieder so und deswegen geht es dann bei den Kindern so weiter. Es genügt in der Regel die Aufklärung über das Hier und Jetzt. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, ja, dass die Pest jetzt auch sogar ins Spiel gebracht worden ist und auch diese spanische Grippe und so, ist ja Teil des Angstnarrativs. Ja? Mhm. Man hat einfach das hergenommen, ja, weil manche Menschen wissen es, andere können es dann googeln, dann steht es wieder in der Zeitung, so und so war das mit den Millionen Toten über 1918 und 19 und 20. Und ja, und dann nimmt man das halt gerne her, ja, um Panik zu machen. Das ist ja, in diesem Corona-Narrativ jetzt auch geschehen.
In dem Zusammenhang ist es ja für mich persönlich beruhigend, vielleicht auch ein bisschen heilsam, wenn ich Dinge in Relation sehen kann. Also wenn ich jetzt Zahlen geliefert bekomme, dass ich diese Zahlen einfach in Relation sehen kann, um festzustellen, aha, okay, wie sind die Zahlen jetzt wirklich im Vergleich zu anderen Zahlen, ja, anderen Epidemien, mit der Schweinegrippe und mit der normalen Grippe, mit den einzelnen Jahren, wo wir sehr, sehr viele Grippenfälle hatten und Todesfälle. Ja, wie ist da tatsächlich die Relation?
Ja. Genau, also auch da kann man sagen, auch der Umgang mit Zahlen, ja, ist ganz ein großer Unterschied, ob du in deinem gesunden Anteil bist, wo du dann die Zahlen als Hilfsmittel nimmst, um die Realität noch etwas präziser zu erfassen, bestimmte Ereignisse dann zu quantifizieren und dir damit über den Weg nochmal zusätzliche Erkenntnis zu verschaffen. Ja, also das ist die Mathematik und die Zahlen, auch teilweise die Statistik ist da sehr hilfreich. Mhm. Und wenn du allerdings diese Zahlen verwendest aus deinen Überlebensstrategien heraus, dann hast du immer eher eine Absicht, etwas zu beweisen oder etwas durchzusetzen. Dann hast du nicht von vornherein ein Erkenntnisinteresse, sondern du folgst ein Partikularinteresse, das du jetzt durchsetzen willst. Ja, du willst jetzt zum Beispiel damit beweisen, man muss jetzt Masken tragen oder man muss jetzt den Shutdown machen oder man muss alle Menschen impfen, weil einen anderen Weg gibt es nicht. Also das ist ein ganz großer Unterschied, wie ich Zahlen verwende, wie ich Statistiken verwende. Mache ich sie aus meinem gesunden Anteil heraus, dann ist ganz klar, ich habe Erkenntnisinteresse und dann diskutiere ich auch mit anderen Menschen, die andere Zahlen haben und wir setzen uns auseinander, wie kommen deine Zahlen zustande, wie kommen meine Zahlen zustande und das ist gute Wissenschaft. Mhm. Also es ist Wissenschaft, darf ich das noch sagen? Also das ist Wissenschaft, wo man sich gemeinsam dann auch um Erkenntnis bemüht und um Erkenntnis bemüht, die letztendlich dann allen zur Verfügung steht. Während du, wenn du aus deinen Überlebensstrategien heraus Wissenschaftler bist, ja, und dann zum Beispiel schon abhängig bist von Geldgebern, die dir deine Projekte bezahlen, die dir deine Labors bezahlen, die dir dann deine Forschungsmittel zuwenden und dann immer von dir erwarten, dass du bitte etwas herausbringst, was entweder diesen Geldgebern nützt oder zumindest nicht dagegen spricht, gegen das, was sie da zu tun und vorhaben, dann bist du kein Wissenschaftler mehr, ne? Du bist bezahlt, da bist du abhängig. Und da ist immer die Frage, warum macht ein Wissenschaftler das? Ja? Mhm. Also, wenn ich Wissenschaftler sein will, ein guter Wissenschaftler, kann ich es nur aus meinem gesunden Anteil heraus machen. Und dann da kann ich mich nicht auch korrumpieren lassen und sagen, ja, ich kann Wissenschaftler sein, obwohl ich letztendlich bestochen werde. Und das widerspricht sich. Ja. Da merkt man, da stimmt etwas nicht. Und deswegen ist dann auch dieser Wissenschaftler nicht in seinem gesunden Anteil, sondern ist in einem Trauma-Überlebensanteil. Vielleicht, weil er Angst hat, sonst kann er seine Familie nicht ernähren, wenn er sich nicht auf solche Deals einlässt und so. Es ist nicht quasi seiner Qualifikation so richtig sicher und denkt, okay, wenn ich mich da bezahlen lasse, dann helfen die mir, dass ich berühmter werde, dass ich für die Karriereleiter schneller nach oben kletter. Und das hat mit Wissenschaft dann gar nichts mehr zu tun, sondern das sind Bedienungen mit Partikularinteressen. Und man sieht ja auch die Menschen, die Institutionen, die Geld haben, also auch die Pharmaindustrie, kauft sich ja auch die Wissenschaft. Ja. Kann man ja mittlerweile machen, seit also die auch in Deutschland zum Beispiel die Hochschulen nicht mehr nur in staatlicher Hand sind, sondern du kannst Privatunis aufmachen, du kannst ganz viel Stiftungsprofessuren einrichten. Und das sind natürlich die Gelegenheiten, die Chancen für Organisationen, für Wirtschaftsbereiche, die ihr Partikularinteresse verfolgen in der Gesellschaft und die sich einfach Professoren und Doktoren und Veröffentlichungen dann kaufen können. Wir hatten das ja lange Jahre, haben wir das ja gesehen, was die Tabakindustrie ja gemacht hat. Ne? Also wie lange der es gelungen ist, mit gekauften Wissenschaftlern und gekauften Studien auch dann zu sagen, ja, der Tabak ist überhaupt nicht so gefährlich und man kann ruhig rauchen und so. Das wäre nur ein Faktor unter ganz, ganz vielen. Ne?
Könnte man dann einen Wissenschaftler, der in seinem gesunden Ich ist, in seinem gesunden Anteil, als einen Wissenschaftler bezeichnen, der, sagen wir mal, weitestgehend absichtsfrei ist? Also ohne klare Absicht, dieses Um-zu, weil wir wissen ja, dass wohin ich meine Aufmerksamkeit richte, das wird ja größer. Und wenn ich eine Beweisagenda habe, das wissen wir ja auch aus der Forschung, ich kenne das von Research and Development in Merck, bei Merck Pharma, wo ich mal tätig war, da werden ja die Versuche hochaufwendig betreut, damit die Studien nicht so beeinflusst werden von den einzelnen Forschern. Ja? Bedeutet also, dass der ein guter Wissenschaftler ja, nicht aus der Überlebensstrategie und seiner Agenda, vielleicht sogar auch eine versteckte, unbewusste Agenda, etwas beweist, sondern wirklich absichtsfrei ist, um Dinge zu analysieren, um etwas Neues zu erkennen. Verstehe ich das richtig?
Absolut. Also das haben wir die alten Lateiner schon gesagt. Die haben gesagt, sine ira et studio. Mhm. Also ohne Zorn und ohne Eifer. Mhm. Ja? Ja, das, weil das Gefühle sind, na, wenn man sich dann ärgert und wenn man dann so sozusagen Übereifer hat, man will ja was beweisen, dann ist der Kopf nicht mehr klar, sondern das ist, dann werden Interessen, bestimmte Interessen verfolgt. Ja. Mhm. Ich hab das beim, zum Beispiel auch in meinem Fall jetzt so gemerkt, ich habe da angefangen, diese Aufstellungsarbeit zu entwickeln, da eine eigene Therapiemethode zu entwickeln. Und dann kam immer wieder der Gedanke bei mir auf oder andere Menschen kamen, du musst jetzt vielleicht mal Studien machen, um zu beweisen, dass deine Arbeit effektiv ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht muss ich das mal machen. Hier müssen wir irgendwie Untersuchungen machen. Und dann habe ich gesagt, nee, warum soll ich das beweisen? Wer es wissen will, wer wirklich sich Wissen aneignen will über meine Methode, über das, wie sie wirkt, ob sie Wirkungen hat, welche Wirkungen sie hat, der braucht sie nur selber ausprobieren. Der braucht doch nicht sich darauf verlassen, wenn jetzt in irgendeinem Artikel da drin steht, bei 500 Personen hat das so und so gewirkt. Nicht. Der braucht es ja nur bei sich selber aus, weil das ist ja letztlich relevant auch für. Für dich ist es relevant, ob das für dich wirksam ist, ob du dich darauf einlassen kannst, ob du da Effekte hast. Du kannst es da auch dann vergleichen mit dem, was du sonst schon gemacht hast. Ob dir das mehr oder weniger hilft und so. Also von daher bin ich dann wieder abgekommen von dieser, auch Beweiserei und was dann auch immer wieder so in Konkurrenz tritt, ja, zu sagen, ja, meines ist dann besser als deines und wirkt vielleicht effektiver als deines. Ich habe gesagt, nee, habe ich keine Lust, mich darauf einzulassen, ich habe auch keine Lust, meine Zeit und auch mein Geld und sowas zu investieren. Ich investiere das Geld oder die Zeit, ich habe lieber in das, wo ich da arbeite, weil da kommt sowieso immer Wissen raus. Also ich schaffe quasi durch all die. Jeden Tag, auch heute wieder in der Praxis, habe ich Dinge erkannt, die sind neu auch wieder und die sind erweitern den Fundus an Wissen, vertiefen das und dann schreibe ich das irgendwo hin und dann ist Wissen da. Und ich brauche jetzt für mich und für meinen Zweck, brauche ich wirklich keine Studien, die irgendwas irgendjemand beweisen.
Es hat sowas, unsere Arbeit hat sowas von Erfahrungswissenschaft, wenn ich dafür mal einen Begriff nehmen darf. Weil ich merke das selber aus meiner Arbeit, egal ob ich jetzt mit deiner Methode arbeite oder mit einer anderen, manche Dinge lassen sich gar nicht wirklich erklären. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man versucht, das sich irgendwie zu erklären, macht man ein Stück weit davon kaputt. Es ist besser, wenn man es einfach so lässt, weil du löst irgendein Thema auf und in dem Leben der Person verändern sich plötzlich Dinge. Ja, Täter gehen, neue Menschen kommen dazu. Die Person hat plötzlich die Kraft, Nein zu sagen, sich abzugrenzen und wirklich mehr und mehr in die gesunde Anteile zu kommen und neu zu entscheiden. Wir sehen ja, dass das Ergebnisse bringt. Und das ist ja auch das Ziel unserer Arbeit, dass es Ergebnisse bringt beim Klienten oder beim Patienten. Mhm. Nicht, dass wir beweisen, wie das jetzt
zu. Ja, und vor allen Dingen, hier ist auch der große Unterschied zwischen einer Wissenschaft, die es tatsächlich mit Objekten zu tun hat, ja, die man dann, wo man dann die Temperatur erhöhen kann oder erniedrigen oder den Druck auf diesen Gegenstand und so weiter, und dann zu messen, was dabei herauskommt. Aber bei Subjekten, ja, weder ist es so, dass du, wenn du die Temperatur bei jemandem erhöhst, dann alle Menschen darauf reagieren und sagen, es ist ihnen zu heiß, manche finden es dann vielleicht sogar angenehm. Und noch ist es so, dass das, was dann herauskommt, wirklich objektiv in dem Sinn ist, sondern es ist ja wieder bewertungsabhängig. Ja? Mhm. Es ist ja für den einen, wenn der einen kleinen Schritt gemacht hat, der freut sich wie der Schneekönig, weil er schon so viel probiert hat und es ging gar nichts voran und so. Und der andere, der ist schon sehr weit gekommen, der macht eine Arbeit, wo man dann sagt, wow, das ist ein gut. Und dann ist er trotzdem noch unzufrieden, weil er einfach weiterkommen hätte wollen, ja, an der Stelle. Also auch das ist ja nichts, was man jetzt objektiv festmachen kann, sondern wenn du als Wissenschaftler und dann wieder als Praktiker, wenn du es mit Subjekten zu tun hast, dann muss man immer auch sich das akzeptieren, dass das Gegenüber und auch ich ein Subjekt bin und dass wir uns wechselseitig beeinflussen. Und das ist ja auch zum Beispiel etwas, was zig psychologische Studien ja auch belegen, dass zum Beispiel Intelligenztests davon abhängig vom Ergebnis sind, wie der Versuchsleiter da ist, wahrgenommen wird. Ne? Ja. Also, dass das auch korreliert hoch miteinander. und nicht jetzt objektiv die Intelligenz von jemandem gemessen wird. Also ich glaube, das ist immer noch nicht verstanden, auch bei uns in der Wissenschaft noch nicht richtig angekommen, dass wenn wir es mit Menschen zu tun haben, ja, in all den Wissenschaften, ob das die Medizin, die Psychologie, die Sozialarbeit, die Pflege, die Juristerei und auch die Wirtschaft ist, dass wir es mit Subjekten zu tun haben, ja. Und es wird immer so versucht, aus Subjekten Objekte zu machen und dann scheinbar objektive Gesetze aufzustellen und sich hinterher natürlich zu wundern, dass die Welt der Menschen diesen Gesetzen nicht folgt, ja, sondern die sich dann ganz anders verhalten. Und auch diese Systemzusammenhänge wesentlich komplexer sind, als dass Menschen da mit ihren einfachen, auch teilweise mathematischen Modellen dann vorhersagen wollen. Das sehen wir ja jetzt hier nicht, diese Infektionsraten. Mathematik, diese Annahme, ja, dieser Automatismus, einer steckt dann zwei an, zwei schickt er. Das ist ja ein reines Gedankenspiel. Die Praxis sieht ja anders aus. In der Praxis läuft es ja ganz anders. Und den einen, der wird vielleicht infiziert, der andere ist aber so immun, dass der auch gar nicht infiziert. Deswegen kann er auch den anderen gar nicht infizieren. Also diese Vorstellung, die jetzt gerade auch kursieren im Zusammenhang mit Corona, dieses, sagen wir, medizinische Modell, Grundmodell ist sowas von primitiv und eindimensional. Das wird der Komplexität der Realität nicht gerecht. Trotzdem aber haben wir leider im Moment immer noch diese Orientierung an dieser ominösen tautologischen Infektionsratenzahl. Ja. Also da merkt man auch, das hat mit Wissenschaft eben nichts zu tun. Da ist ein Interesse dahinter. Und über dieses diese Zahlenmystik wird dann gerechtfertigt, dass man jetzt irgendwie so lange die Angst schürt und solange diesen Virus am Kochen, die Corona-Angst am Kochen hält, bis man dann meint, ja, jetzt hat man irgendein Medikament oder einen Impfstoff gefunden, wo man dann sagen kann, jetzt können dann die Pharmaindustrie kann jetzt verdienen und jetzt ist alles gut. Ja. Also so dieses ist schon sehr, also man muss ich wirklich sagen, also mit Wissenschaft hat es hinter vorne nichts zu tun. Es ist eigentlich kindisch. Also ich denke, es ist irgendwie fast so, entweder ist es kindlich oder ist es so Pubertät, also pubertäres Denkvorstellungen, wie die Welt läuft. Ja. Und ich möchte wirklich hoffen, dass die Menschen, die da das tun, irgendwie bei ihren gesunden Anteil drüber rutschen und dann mal aufwachen. So, okay, stimmt alles noch nicht so ganz, was wir da tun.
Du hast in deinem Buch, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, in dem Zusammenhang ein recht interessantes Bild. Ich möchte es mal zeigen, mal gucken, dass ich hier den Bildschirm teile. Ich hoffe, dass das funktioniert.
Ich sehe es ja.
Du siehst es?
Ja, genau.
So, ich mache das mal groß. Ja, ich fand das sehr, sehr interessant, dieses Bild, wie schnell wir tatsächlich dazu geneigt sind, einer beruhigenden Lüge zu glauben. Und uns der auch unterzuordnen und schnell anzupassen im Verhältnis zur unerfreulichen Wahrheit, weil du sagst zwar Wahrheit heilt, aber Wahrheit kann im ersten Schritt auch richtig wehtun und es braucht sicherlich ganz viel Mut, dieser Wahrheit ins Auge zu schauen und ich glaube, das geht wirklich nur mit einem gesunden Anteil, oder?
Ja, absolut. Ne? Also eine der, sagen wir, der schwierigsten Wahrheiten für uns Menschen ist, die zu erkennen, unsere Eltern, wir waren unseren Eltern gleichgültig. Ja? Die sind so in ihren eigenen Traumata-Strukturen gefangen, dass sie uns gar nicht richtig wahrnehmen konnten, uns nicht emotional spiegeln, uns nicht für wirklich wichtig genommen haben, uns oft allein gelassen haben und so. Und das ist eine sehr schmerzhafte Wahrheit. Ne? Das merke ich in Therapien immer wieder, wie schmerzhaft dieses Akzeptieren dieser Wahrheit ist. Und man wehrt sich erstmal als Kind mit Händen und Füßen gegen diese Einsicht. Ne? Deswegen gibt es ja diese ganzen Elternmythen. Alle Eltern lieben ihre Kinder und jede Mutter hat irgendwie vergraben irgendwo innen drin ein Herz für ihr Kind und vom Vater genauso. Also werden dann solche Liebesmythen auch dann gepflegt und gehegt. Und dann zu realisieren und das wirklich auch zu merken, nee, das ist nicht so, ja. Ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht geschützt. Das ist die Wahrheit. Das ist schmerzhaft, aber sehr befreiend. Also es ist wirklich etwas, was dich wirklich dann zu dir bringt, was dich auch diesen Abhängigkeitsmustern herausbringt und wo du ein ganz neues, freies Leben beginnen kannst, ja. Nun, jetzt werden auch diese Elternmuster, also so auf die Eltern zu gucken, ja, so werden übertragen auf die Politik. Also die Politiker, also gerade wenn es dann um Könige geht oder eben Präsidenten oder Kanzler oder solche Institutionen, werden die Personen, die das ausfüllen, werden unbewusst wie Vater und Mutter erlebt. Wenn ich umsonst sage, ja, Mutti Merkel oder so, oder Vater Steinmeier, da hat man den Präsidenten und Kanzlerin hier in Deutschland zum Beispiel als zwei, jetzt ein Elternpaar. Und dann werden diese Muster übertragen. Ja? Und zwar jetzt erstmal auch im Sinne von, wir lieben euch. Ja? Also, dass die Personen, die ganz oben sind, dann auch wie die Eltern gesehen werden und auch ihnen ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss gegenübergebracht wird und sagen, ja, ihr meint es ja sicherlich gut mit uns und ja, und ihr macht sicher alles, dass es uns gut geht. Ja? Und dann zu realisieren, nee, das ist nicht so. Ja? Wir sind vielleicht genauso traumatisiert wie unsere Eltern. Und aus dem heraus sehen sie uns gar nicht, machen sie uns zum Objekt, schützen sie uns nicht wirklich, setzen uns enormen Gefahren aus, lieben uns nicht wirklich, sondern überziehen uns vielleicht mit Liebesillusionen, die wir ihnen glauben sollen. Ja? Aber in Wirklichkeit hat es keine Substanz, da ist nichts dahinter. Und auch jetzt an der Stelle dann zu sehen oder den Schritt zu gehen, sagen, das stimmt gar nicht. Weder bin ich für die wichtig, noch lieben die mich, noch schützen die mich. Ja? Diesen Schritt zu gehen, ist dann genauso hart, Entschuldigung, ist dann oft genauso hart, wie im Verhältnis den Eltern gegenüber zu sagen, was die Wahrheit ist. Ja, also da gibt es auch, und das darauf können, ich glaube, das ist auch so eines der Hauptmittel, warum Herrschaft überhaupt funktioniert. Nicht, weil die Herrschenden darauf bauen können, dass diejenigen, die ihre Untertanen sind oder diejenigen, die sie gewählt haben, auch immer, dass die erstmal an einer Liebesillusion festhalten, selbst wenn es ganz viele Ereignisse passieren, die eigentlich das Gegenteil sagen. Also das ist so, vielleicht noch mehr als Waffen oder Polizei oder sonst was, ist das die Garantie für die Herrschenden, dass sie nicht so leicht wieder von ihrem Thron gestoßen werden, sie nicht in Frage gestellt werden. Es ist immer so eine Bereitschaft zur Entschuldigung. So wie wir unsere Eltern entschuldigt haben, so entschuldigen wir dann auch das Führungspersonal in einem Staat.
Diese beruhigende Lüge, die kann man ja auf der einen Seite so verstehen, dass ich von außen belogen werde, aber es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Es kann aber auch sein, dass ich in meiner Überlebensstrategie, sagen wir mal, in einer Beziehung bin, die keine Liebesbeziehung ist, sondern eine Liebesillusion. Und ich belüge mich selbst. Das heißt, ich bin auch da quasi in dem Bereich der beruhigenden Lüge, aber ich belüge mich selbst, indem ich sage, ja, ist ja nicht so schlimm und er ist ja nur manchmal so brutal, nur wenn er trinkt. Oder er ist ja nicht wirklich kontrollierend, obwohl er ein Stalker ist. Er ist wirklich kontrollierend, er will mich ja nur beschützen, ja. Und hat dann da ganz, ganz viele beruhigende Selbstlügen statt der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und festzustellen, dass das gar keine Beziehung ist, sondern eine Überlebensstrategie, eine Verstrickung.
Absolut, also da gebe ich dir absolut recht. Ja, gerade in Paarbeziehungen kann man das sehen, wie wir nicht nur den anderen belügen, ja, indem wir ihm was vormachen, sondern wie wirklich wir uns aus in die eigene Tasche lügen, eben aus der, und das ist dann auch wieder so ein Punkt, aus der Angst heraus, sonst alleine zu sein.
Ja.
Also auch das ist ja etwas, was ich herausgefunden habe in meinen Studien über die Traumabiografie, dass wir am Anfang, wenn wir unsere Identität früh aufgeben, weil wir nicht gewollt sind, weil wir merken, weil wir uns dann anpassen, dass wir dann auch Alleinsein noch viel schlechter tolerieren können. Ja? Und wir denken, wir brauchen immer jemand. Und selbst wenn der uns nicht liebt, uns eher vielleicht auch frustriert und so, wir halten aber, klammern aber dann fest, weil wir dann uns über Beziehungen definieren. Ja? Also wir definieren uns nicht mehr über uns, über unser Ich, unsere Bedürfnisse, was will ich, sondern wir definieren uns darüber, in welcher Beziehung sind wir. Und dann heißt es auch, ich brauche immer eine Beziehung, sei sie noch so schlecht, Hauptsache eine Beziehung. Ja? Und viele Menschen, die dann aus so schlechten Beziehungen heraustreten und sagen, jetzt reicht es mir, aber tun es dann oft dann erst, wenn sie jemand Neuen haben. Also quasi, wenn sie quasi schon, die springen dann ab aus einer Beziehung in eine neue Beziehung hinein, ja? Weil sie dieses Alleine sein und mit sich selber zu sein nicht aushalten, weil da würde zu viel Trauma hochkommen, zu viel traumatische Ängste, traumatischer Schmerz hochkommen, deswegen sie dann schnell sich wieder, also man kann mit Beziehungen, kann man auch Traumagefühle betäuben oder zumindest mal zur Seite schieben. Man fokussiert sich dann auf den Gegenüber, man kämpft mit ihm, man idealisiert ihn, um nicht sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen.
Ja, und manchmal hat das auch was von einer emotionalen Sucht, in dieser Beziehung zu sein, wenn man so dran gewöhnt ist. Und wenn du dann aussteigst, ja, dann kann das gut sein, dass da erstmal Entzugsentscheidungen sind. Und ich finde das wichtig, dass die Menschen das wissen, dass das ein Entzug ist, wie wenn man sich Alkohol entzieht, weil man wird beunruhigt und so weiter. Und die Menschen, die das nicht wissen, die sind ganz schnell wieder in dieser alten Beziehung, weil sie glauben, wenn sie ihrem Herz folgen, sie müssen eigentlich wieder zurück in die Beziehung und das alles wieder in Ordnung bringen. Dabei war das ein reines Chemie-Cocktail im Körper, was eben diese ganzen Konflikte und diese Unruhe wieder haben will.
Ja, und auch dieses, man muss auch sehen, auch dieses Alleinsein, also die Unruhe vom Alleinsein, die kommt aus der Kindheit. Die kommt also vor allen Dingen, wenn man Kinder, kleine Kinder so längere Zeit vom Körper der Mutter trennt und alleine sein lässt. Und das ist ja leider in unserer Kultur die Regel, ja, dass die Kinder überhaupt nicht den Körperkontakt haben. Weil eigentlich muss man sagen, ein Kind, das geboren wird, bräuchte eigentlich noch ein Jahr mindestens einen engen Körperkontakt. Ja. Also es gibt ja auch so Bücher, die dann schreiben, das sind eigentlich keine Säuglinge, sondern es sind Traglinge. Also wir sind das Jahr nach der Geburt immer ein Tragling. Klar, auch Säugling. Wir bräuchten auch dann immer die Brust der Mutter, um auch hier nochmal sicher zu fühlen, weil die ist Mama, ist da und so weiter. Aber was bei uns gemacht wird, die Kinder werden nur selten hochgehoben, die werden dann auch in Buggys rumgeschoben, die werden dann werden in Laufställchen gesetzt und so weiter. Und es wird verhindert, dass die Kinder ihren natürlichen Impuls folgen, in Körperkontakt zu gehen. Ja. Und ich glaube auch, dass es heutzutage so auf der einen Seite zu einfach ist, die Menschen zu isolieren und zu sagen, du darfst jetzt nicht, du musst Social Distancing machen, du darfst den anderen Menschen nicht zu nahe kommen, weil wir das eh schon gelernt haben. Wir haben dieses Trainingsprogramm, ja, nicht in Körperkontakt zu sein, uns nicht so anzufassen, uns nicht zu umarmen und so, das haben wir schon ganz früh gelernt. Das ist ja auch ganz interessant, nicht, wenn man so gewisse Naturvölker noch sieht, wie herzlich die sind, wie sofort irgendein Fremder kommt, den wollen sie dann anfassen und schauen, wie ist der und so und berühren, ja, während wir ja, ja, also Distanz und nur bei besonderen Gelegenheiten macht man vielleicht eine Umarmung oder macht man vielleicht Küsschen auf die Wange und so, aber das ist dann schon was Besonderes, ja. Also wir haben gelernt aufgrund unserer frühen Erfahrungen, dass wir Körperkontakt als etwas sehr Besonderes, fast schon, wie wenn man damit belohnt wird auch, ja, dass mich jemand anfasst, über den Kopf streichelt und so, und als wäre das nicht eine Selbstverständlichkeit.
Ja.
Also wir haben jetzt zwei Katzen zu Hause, ja, die kommen einfach regelmäßig zu irgendeinem Zeitpunkt, kommen sie hier und jetzt wollen sie durchgekrallt werden. Jetzt wollen sie da liegen und dann wollen sie gestreichelt werden. Ja? Das holen sie sich für eine gewisse Zeit, dann reicht sie noch wieder nach einer gewissen Zeit und dann gehen sie wieder weg. Aber es ist ganz klar, die fordern Körperkontakt ein, die fordern Streicheln ein. Oder wenn sie jetzt, wir haben jetzt zwei untereinander, dann tun sie sich ab und zu mal gegenseitig ein bisschen am Ohr lecken und so. Das ist richtig. Und das Bedürfnis ist auch die Katze selber, eine Katze, die wenn du mit der im Kontakt bist, der fängt an, dich zu lecken. Mhm. Ja? So wie es einfach so auch mit den Jungen gemacht worden ist, habe ich beobachtet, eine Katze, die jetzt Junge hat, die leckt die einfach permanent sauber. Und so macht es mit uns jetzt zum Beispiel auch. Ja? Mhm. Also dieses ganz natürliche, der Impuls von Lebewesen, wie Säugetieren, wie wir jetzt sind, nach engem Körperkontakt, die Affen machen Fellpflege, ja, Grooming, ja? Den ganzen Tag können die sich dahin hinsetzen und ganz hingebungsvoll macht der eine das Fell vom anderen sauber und dann umgekehrt. Ne? Also ganz natürliche Impulse, die wir uns abtrainieren, ja, die wir frustrieren und wo wir dann entsprechend dann auch die als Folge davon haben, eben dieses Gefühl von Einsamkeit, von Alleine sein und dann wieder aus denen heraus die ganzen Stressreaktionen, die Schwächung des Immunsystems. Mhm. Und einer der Hauptfaktoren auch für Krankheiten, auch, ne, für, sowohl für psychische Krankheiten als auch für körperliche Krankheiten, ist Einsamkeit. Mhm. Also nicht umsonst haben wir die Engländer jetzt mal angefangen, zum Ministerium für Einsamkeit zu machen. Ja? Mhm. Weil sie sagen, so viele Menschen sind allein und entwickeln dann Depressionen und Krankheiten heraus. Und man weiß, wie schnell ein Mensch gesunden kann, auch körperlich gesunden kann, wenn er wieder Kontakt bekommt. Mhm. Und auch hier dieses Thema mit Corona kann man wieder ins Spiel bringen. Die mhm. alten Menschen, ja, die jetzt isoliert werden und keinen Besuch mehr bekommen, ja, die mhm. leiden darunter. Und deswegen ist die Gefahr, dass die gerade an ihrer Einsamkeit jetzt sterben. Ja. Die brauchen da kein Virus. Oder der Virus, wenn der noch kommt, dann ist aber alles zu Ende. Ja. Wenn mhm. du jetzt auch noch einsam bist und so, dann ist dein Immunsystem überhaupt nicht mehr in der Lage, da irgendwie noch dich zu schützen.
Bevor ich das Bild wegmache und wir wieder in den Normalstatus gehen, habe ich noch eine Frage dazu. Gehen wir einfach mal davon aus, wir haben jetzt gelernt, es gibt die beruhigenden Lügen und es gibt die unerfreuliche Wahrheit und ich erkenne das. Warum ist es so schwer, darüber zu gehen zu den unerfreulichen Wahrheiten?
Auch wenn naja, wenn also mein Modell stimmt, ja, das Modell, das ich verwende, ne, mit diesen verschiedenen Strukturen, also gesunde Strukturen, traumatisierte Strukturen, Überlebensstrategien, dann ist ja das Entwickeln von Lebensstrategien ist erstmal aus der Not herausgeboren, mhm. aus einer existenziellen Not herausgeboren, ne? Und die haben auch tatsächlich in der ursprünglichen Situation geholfen. Also sie haben, indem du dir Liebesillusionen über deine Eltern machst, hilft dir das in der Tat, erstmal durchzuhalten, das durchzustehen. Ja? Aber dann ist eben das Problem, dass diese überlebensstrategischen Gewohnheitsmuster werden. Wir wenden sie dann auf alle möglichen Situationen auch an. Und vor allen Dingen, es besteht ja unser Trauma noch fort. Mhm. Unsere Traumagefühle sind ja auch nach wie vor da, die sind ja nicht bearbeitet. Mhm. Deswegen, wenn du jetzt dann hergehst und auf deine Überlebensstrategien verzichtest, ist ja die Gefahr, dann kommen Traumagefühle hoch. Mhm. Und dann schon alleine ist das wieder der Grund zu sagen, nee, ich brauche meine Überlebensstrategien, nimm mir sie bitte nicht weg und stell sie mir bitte nicht in Frage, weil was mache ich denn sonst? Mhm. Ich habe ja noch keine wirkliche Alternative in Bezug auf mein Trauma. Mhm. Ja, und deswegen ist es ja auch so, dass wir in der Therapie ja auch die Erfahrung machen, du gehst schrittweise voran. Du kannst gar nicht die Wucht der unerfreulichen Wahrheit auf einmal erfassen. Ja? Mhm. Du kannst es immer nur portionsweise fassen, immer ein Stück weitergehen, bis du dann sagst, okay, und jetzt habe ich keine Angst mehr vor irgendwelcher unerfreulichen Wahrheit, weil es ist halt wahr und es ist meine Lebensgeschichte und deswegen muss ich mich da nicht schämen oder muss ich auch jetzt nicht so tun, als wäre das nicht passiert. Es ist passiert und es lässt sich nicht verhindern. Was ich verhindern kann, dass es in Zukunft sich wiederholt, so auf eine gewisse Weise. Ja. Genau. Also du hast ein ganz anderes Lebensgefühl dann.
Das heißt, mit jeder erkannten Wahrheit und Ausstieg aus meiner Überlebensstrategie setze ich auch Energie frei. Und wenn ich das spüre und erlebe und mache das oft genug, dann ist es immer leichter, zu dem Schalter zu gehen, wo Wahrheit steht, weil man mittlerweile dann auch Übung hat und weiß, okay, die Erkenntnis ist vielleicht erschütternd, aber ich weiß, nachdem ich die Wahrheit gesehen habe, diese Erkenntnis, die heilt und setzt Energien frei, die ich dann für gesunde Strukturen investieren kann.
Ja, also das, was du jetzt ansprichst, das ist auch das die energetische Seite. Ich glaube, in meiner Theorie unterscheide ich ja die materielle Seite, die energetische und eine informationelle Seite, also genau. Informationsverarbeitung und so, und Energie. Und wenn man das unter Energieaspekten betrachtet, dann geht viel Energie in die Überlebensstrategie. Ne? Da kämpfen wir, da wehren wir ab, da suchen wir eben Kompensationsmöglichkeiten, investieren wahnsinniges Geld und Summen und unheimlich viel Arbeitsleistung in Projekte hinein, die letztendlich Überlebensstrategien sind. Die letztendlich auch nur in der Symptombekämpfung irgendwie sind und dann haben wir neue Symptome, die dadurch auftauchen und so. Allein wenn man das nimmt mit Psychopharmaka, wir haben Psychopharmaka erforscht, dann werden sie ausprobiert, dann werden sie Leute nehmen, dann haben die Leute Nebenwirkungen. Jetzt muss man wieder forschen, was könnte für ein Medikament geben, das die Nebenwirkungen wieder folgt. Jetzt hat dieses Medikament auch wieder Nebenwirkungen, muss man wieder weitermachen. Also ein unendliches Geschäft. Also Überlebensstrategien kommen so gesehen eigentlich nie ans Ziel. Du kommst nie zur Ruhe. Du bist immer beunruhigt. Und kaum hast du das eine Symptom irgendwie, hast du dich mal auseinandergesetzt, kommt das nächste. Ja, so wie in der Gesellschaft auch. Kaum haben wir Atomkraft irgendwie einigermaßen, zumindest aus unserem Bewusstsein verbannt ist, dass es uns nicht permanent beruhigt, kommt schon wieder Glyphosat. Wenn Glyphosat weg ist, dann kommt schon wieder irgendwie CO2. Mhm. Und kaum ist CO2 irgendwie so am kommt schon wieder jetzt der Virus. Wer weiß, was das nächstes dann wieder kommt. Ne? Also mit diesem Weg, der eingeschlagen wird, da kommt der Einzelne nicht zur Ruhe, da kommt eine Gesellschaft nicht zur Ruhe, da kommt auch eine ganze die ganze Erde kommt da überhaupt nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, wir, und das ist auch eine Erkenntnis, ich habe, es wird immer extremer. Mhm. Also meine Erkenntnis über Überlebensstrategien sagt auch, die radikalisieren sich. Ja? Mhm. Also es, wenn man mal vergleicht, die Stasi, ja, was hat die Menschen überwacht? Ja? Nur mit Schreibmaschinen und mit irgendwas, ja. Aber was kann man jetzt überwachen? Jetzt kannst du mit den neuen Computertechnologien, kannst du die Menschen, wie sie sich bewegen, Gesichtserkennung und so, du kannst alles aufzeigen, du kannst jeden Menschen überwachen, du kannst in jeden Computer reinsteigen, du kannst in jedes Wohnzimmer einsteigen. Und dann ist natürlich die Frage, macht man das oder macht man das nicht? Und wenn ich in meinem gesunden Anteil bin, würde ich sagen, nee, das mache ich nicht. Für was soll denn das gut sein? Ja? Die Menschen müssen doch selber entscheiden können, was für sie gut ist. Sie sind selbst letztendlich für ihr eigenes Leben verantwortlich, für ihre eigene Gesundheit verantwortlich. Und ich unterstütze dann höchstens in ihrer Selbstverantwortung. Mhm. Aber sobald du in eine Kontrollstrategie gehst, ja, und Kontrollstrategien sind ganz typisch für Überlebensstrategien. Ich kontrolliere mich selber, zum Beispiel meinen Atem. Bloß nicht zu tief atmen, weil sonst komme ich in Kontakt mit einem Dramagefühl. Und du kontrollierst andere Menschen, ja, was sie tun sollen, was sie nicht tun dürfen und so. Und das sieht man ja auch, wie sich diese, zum Beispiel in Bezug auf Kontrolle, Überwachung, hier die Überlebensstrategien radikalisieren, neue technologische Möglichkeiten schaffen, wahnsinnig viel Geld da reinstecken. Da gibt es dann wieder einige Superreiche dadurch und die Masse wieder von armen Menschen. Und das ist fürchterlich und es führt nie zu einem guten Leben. Ja, überhaupt. Es ist keine Chance, dass du über den Weg, in dem du deine Überlebensstrategien auslebst, jemals zur Ruhe kommst und jemals irgendein gesundes Leben führst. Mhm. Wenn man das dann, was du auch gesagt hast, wenn man diese Energie nicht mehr in diese Richtung verpulvert und verschwendet und seine Lebenskraft in völlig sinnlose Dinge investiert, sondern sie zurückkommt auf den gesunden Anteil, dann merkst du, wow, was habe ich jetzt für Energien frei? Geistige Kapazitäten, emotionale Kapazitäten, Beziehungsmöglichkeiten, die sind so groß, ja, dass ich wirklich damit ganz, ganz viel gesundes Leben leben kann, gesundes Leben schaffen kann, bei anderen das unterstützen kann, dass ich auch in einem gesunden Leben drin, also gesund leben und eben selbstbestimmt leben.
Ich glaube, wir schaffen eine sehr gute Brücke zu deinem neuen Buch, weil du hast jetzt auch gesprochen, wenn wir in unseren gesunden Anteilen sind, dass das auch eine Bewusstwerdung ist in meiner Identität, in meiner mir Bewusstsein, bewusst bin, wer ich bin, was ich kreieren kann in meinem Umfeld. Und du hast mir erzählt, dass du an deinem neuen Buch schreibst, wenn ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe, der Titel, den hast du schon, von Corona zu Coronia, Chronik meiner Bewusstwerdung. Worum geht es in deinem neuen Buch?
Ja, also ich bin einfach konfrontiert worden, mitten in meinen sonstigen Aktivitäten, wo ich ganz zufrieden war, was ich gerne mache, eben meine Seminare, und Vorträge und so, eben behindert auch worden durch dieses Verbot von Veranstaltungen und großen Veranstaltungen und so weiter und auch jetzt Weiterbildungen zu machen, bin ich einfach behindert worden und musste ich mich damit auseinandersetzen auch, weil es eben meinen Interessen zuwiderlief jetzt erstmal. Ja, ist es zu Recht, dass ich behindert werde? Macht es Sinn? Mhm. Ist es okay oder stimmt es nicht? Und damit habe ich mich jetzt seit Mitte März etwa dann, als diese Maßnahmen also so langsam kamen, auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, das schmeißt mich völlig hin und her. Also wenn ich die meine Tageszeitung lese, die wir abonniert haben, und dann, boah, dann ist ja alles ganz furchtbar und viel Angst und so. Und auch wenn ich dann ARD und ZDF mir anschaue, dann ist genauso Talkrunden, alle auf Abstand. Also ein Horror, sich das anzuschauen. Dann ging es mir immer total schlecht. Ja. Ich war immer ganz deprimiert, wie ich das angeschaut. Und dann hatte ich wieder so meine alternativen Kanäle, ja, den Rubicon oder auch Leute, die jetzt angefangen haben, eigene Portale zu schreiben, Wissenschaftler, Ärzte, oder auch einfach nur, jetzt war ich in guten Kontakt zum Beispiel mit jemand, der ist ein DJ, ja, und der hat gesagt, also er muss jetzt auch irgendwas tun, und dann hat er sein eigenes Portal gemacht, wo er dann Artikel sammelt und selber was schreibt und kommentiert, und da hatte ich dann auch andere alternative Quellen, und die haben mich dann wieder so ein Stück weit aus dieser Angst, aus diesem Panikmodus herausgebracht, aha, okay, und dann habe ich immer angefangen, ich habe ganz viel dann auch gelesen, habe mich informiert von verschiedenen Seiten her. Gibt ja viele YouTube-Beiträge, die man sich in dem Zusammenhang anschauen kann. Und so habe ich mir immer allmählich so ein klareres Bild geschaffen. Ne? Und deswegen der Titel von Corona zu Coronaia. Also Corona im Sinne von, ja, das ist eine natürliche Bedrohungslage. Ja, da gibt es vielleicht ein Virus und der macht irgendwelche Schäden. Da geht es dann darum, möglichst sachlich und auch mit entsprechender Expertise damit umzugehen. Ja. Und auf der anderen Seite Coronaia als Paranoia, eigentlich das ist so das Parallel zu Paranoia, die Coronaia, also dieses Angst und Panik machen und sich zu fürchten, wo ich dann allmählich gemerkt habe, naja, es geht offenbar doch nicht darum, jetzt einfach nur eine Naturgefahr, Natural Disaster, wie wir Traumapsychologen sagen, zu bewältigen, sondern es ist dann ein Man-Made-Desaster. Es gehört dann wieder zu den Dingen wie Kriege zum Beispiel oder auch Umweltzerstörung, wo wir Menschen da die Finger im Spiel haben, wo wir Menschen das machen. Und mit all den daraus sich ergebenden zwischenmenschlichen Dynamiken, mit Propaganda, mit eben Überwachung, mit Denunziation, mit Einschüchterung von Menschen, die anderer Meinung sind, mit Versuchen von Ausgrenzung, all diese ganzen unschönen und teilweise auch sehr hässlichen Seiten von Menschsein, ja, wo also auch den Menschen irgendwie Überlebensstrategien produzieren, die sehr schädlich sind, so auch für die anderen. Da habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt leider so. Es ist nicht Corona, es ist Coronaia. Ja? Und eben der Untertitel Chronik meiner Bewusstwerdung. Es hat einfach gedauert. Ich habe dann auch immer wieder Artikel geschrieben, immer wieder neu angesetzt, verstehe ich das, welche Aspekte greife ich da heraus und habe dann auch vor allen Dingen, das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, ich habe dann auf das, was ich auf meine Homepage stelle und veröffentliche, habe ich eigentlich, muss ich sagen, zu 95% tatsächlich positive Erfahrungen. Ich habe noch nie einen Shitstorm gekriegt oder irgendwas, sondern immer sehr positive Rückmeldungen, wo sie sagen, ja, schön, dass du das so sagst, du bist für uns ein bisschen so ein Leuchtturm, der da irgendwie eine Klarheit reinbringt oder versucht zumindest, ich will ja nicht behaupten, ich hätte die Klarheit, und ich bin ja auch ein Mensch, nur der bestimmte Aspekte dann betonen kann, aber ich glaube, ich bin auch jemand, sobald ich in meinem gesunden Anteil bin, dann bin ich relativ klar. Also wenn ich mittig im Panikmodus bin oder im Trotzmodus oder eben im Wutmodus, dann bin ich nicht mal so klar. Ne? Das ist klar bei mir genauso wie bei anderen Menschen. Also versuche ich erstmal so ein bisschen klarer zu sein. Und wenn ich dann Rückmeldungen bekommen habe, ja, von anderen, die sagen, Herr Robert, Sie sind ja völlig verrückt, ja. Oder jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Da ist tatsächlich ein junger Mann, der zurzeit in Amerika lebt, dort ein Forschungsstipendium hat, und dann schreibt er einen Brief an unseren Präsidenten. Und an die Hochschulleitung und sagt, das kann doch nicht sein, dass Sie den Herrn Ruppert da noch weiter beschäftigen, der ist doch ein Verschwörungstheoretiker und der ist kein, der bezweifelt wissenschaftliche Fakten, er ist quasi ein Faktenleugner und so weiter und so weiter. Also so ein Wahnsinnsbrief hat er dann geschrieben mit einer, eben mit ziemlicher Power. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe dann gesehen, ja, hier so und so, da können wir mal sprechen miteinander. Und dann ist er darauf eingegangen. Dann haben wir auch so ein Zoom-Meeting gemacht, so wie wir es jetzt gerade machen, und haben uns unterhalten. Einfach 1,5 Stunden haben wir gesprochen miteinander. Er hat seine Fakten dargelegt, ich habe meine, er hat seine Meinungen gesagt, er hat meine Meinung gesagt. Wir sind uns nicht jetzt einig geworden durch dieses Gespräch, aber dann ging es nochmal hin und her. Einmal mir per E-Mail hat er nochmal wieder Belege gebracht, habe ich ihm wieder meine Meinung gesagt. Und dann war es auch gut. Ich denke, für ihn war es dann gut. Er weiß jetzt, mit wem er es zu tun hat bei mir. Und ich weiß, mit wem ich es zu tun habe bei ihm. Ich glaube, bei ihm war es, was ihn geärgert hat, war, er hat mich da so, weil ich jetzt quasi Corona leugnen würde, die Gefahr leugnen würde, hat er mich so parallel in den Klimaleugner-Bereich getan. Ne? Und er ist jemand, der engagiert sich für die Umwelt, der forscht da über sauberes Wasser und Wasserressourcen und hat da auch so einen gewissen Angst darüber, dass die Menschen ihre Wasserressourcen zu zerstören. Und da bin ich für ihn in das Schema reingeraten. Ja, ich bin quasi ein Klimaleugner, ein Faktenleugner. Mhm. Ja. Und glaube, deswegen hat ihn das auch so aufgeregt. Ja. Mhm. Natürlich hat er nichts persönlich gegen mich. Ja. Aber ich glaube, vielleicht hat er auf der anderen Seite auch, also mit dem Dialog mit mir nochmal, ich habe mir auch darauf hingewiesen, habe gesagt, wissen Sie was, das ist schon Denunziation, was Sie machen. Und ich erinnere mich, ich bin ja ein bisschen älter als Sie, das erinnert mich an das Dritte Reich, wo Menschen dann denunziert werden, wo man sagt, das ist ein Jude und wie kann der noch Professor sein oder wie kann der noch diesen Job haben. Das habe ich ihn daran erinnert. Ja, habe gesagt, also wissen Sie, ich habe ein gewisses Geschichtsbewusstsein. Vielleicht hat ihm das auch was gebracht. Ja? Ja. Also das ist für mich so ein Prinzip, in den Dialog zu gehen. Mhm. Und dadurch habe ich eben Bewusstwerdung bei mir, hat sich eine Bewusstwerdung bei mir ermöglicht, sodass ich jetzt heute doch sage, ich blicke da schon durch, was da gerade läuft. Mhm. Und das schreibe ich dann in dieses Buch hinein. Mhm. Und ja, wann immer der Zeit, guter Zeitpunkt ist, dann werde ich das auch veröffentlichen.
Also in die Erfahrung, die ich mache in meinem Bereich, wenn ich jetzt mal dein Beispiel nehme mit dem jungen Mann, du triggerst ihn in irgendeiner Form, möglicherweise eher unbewusst als bewusst, aber du triggerst ihn und dann muss er natürlich in seinen Ressourcen und in seinen Gedanken und Überzeugungen schauen, was ihn getriggert hat. Und dann nimmt er das Erstbeste, was sich realistisch anfühlt, mit dem er was anfangen kann. Und dann ist es natürlich, dass du verleugnest, dass es ein Umweltproblem gibt, obwohl deine Kommunikation und deine Agenda eine völlig andere war. Von daher ist es dann schon nachvollziehbar. Und umso wichtiger ist es, in Dialog zu gehen, um diese Dinge zu klären.
Ja, absolut. Ne? Genau. Und dann ja, so holen wir uns, so können wir es, man muss ja mal, auch das ist interessant, sich selber zu beobachten, bin ich in einem Gespräch ganz schnell in meinen Überlebensstrategien, wo ich jemanden überzeugen will, zwingen will, der muss sich doch so sehen, ihn beschimpfe, beleidige, was auch immer, entwürdige, oder kann ich auch in dem Gespräch, im Dialog, möglichst in meinen gesunden Anteilen bleiben und dann wird es auch ein fruchtbarer Dialog. Mhm. Das ist meine Erfahrung.
Wo beide ein Stück reicher rausgehen.
So ist es.
Also ich gehe aus unserem Gespräch wieder reicher raus. Ich hoffe, du auch.
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Es ist immer sehr bereichernd, mich mit dir zu unterhalten und deine Sichtweisen zu sehen und wo du gerade stehst. Und, ja, vielen Dank.
Verrätst du uns noch, wann dein Buch rauskommt? Hast du schon eine Idee?
Ja, ich habe gesagt, wenn mir ein günstiger Zeitpunkt erscheint. Ja. Im Moment sind wir ja noch mittendrin und jetzt da schon was rauszugeben mit einem offenen Ende macht wohl wenig Sinn. Ja. Ich warte jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Und wenn es jetzt unendlich weitergeht, dann warte ich nicht unendlich, sondern werde ich das schon vorher dann auch veröffentlichen, weil das vielleicht auch nochmal wieder anderen nochmal helfen kann, die Situation, in der wir sind, zu verstehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe eine gewisse Hoffnung, dass es bald zu Ende geht. Und zwar nicht, weil jetzt vielleicht diejenigen, die jetzt gerade ihre Überlebensstrategien so ausagieren, weil diejenigen vielleicht jetzt einsichtig sind vom Geistigen her, sondern weil ihnen das ganze System zusammenbricht. Also nicht, wenn man jetzt so weitermacht mit der Wirtschaft, wenn man das so weitermacht mit den Finanzen, dann gibt es einen riesen Crash, ja, dann kannst du das gar nicht aufrechterhalten. Oder stelle mal vor, es kommt jetzt eine Überschwemmung, kommt eine Naturkatastrophe, also es kommt jetzt bei uns sowas wie, wir haben einen Dürresommer jetzt, dann brennen die Wälder, ja. Da kannst du nicht mehr sagen, Leute, geht auf Distanz und so weiter, dann müssen alle wieder zusammenhelfen, müssen anpacken. Und das wieder ist das nächste Katastrophenszenario bewältigen. Und dann hat halt die eine Katastrophe die andere abgelöst und dann ist vielleicht Corona irgendwann in der Versenkung verschwunden, weil es jetzt einfach ein anderes Katastrophenszenario gibt. Also von daher, wie der Karl Valentin sagt, Prognosen sind schwer zu treffen, besonders in Bezug auf die Zukunft. Ne? So würde ich das aussehen.
Darf ich einen Wunsch äußern?
Ja.
Ich wünsche mir, dass das gesunde Ich und dass die Vernunft siegt und wir alle bald dein Buch in den Händen haben, das einen Abschluss hat.
Das wünsche ich uns allen, ja, dass es gibt einen Abschluss mit dieser Koronaia.
Ja, genau.
Und und wir können vielleicht, also zumindest diejenigen, die sagen, wir bauen auf unser gesundes Ich, wir bauen auf unser Immunsystem, wir bauen auf unsere gesunde Identität, dass wir einfach erstmal weitermachen können, nicht mehr so massiv eingeschränkt werden in unserer Arbeit, wie wir es jetzt im Moment gerade werden.
Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das Gespräch wieder ein Stück weitergebracht. Also ich finde die Gespräche für mich persönlich immer sehr bereichernd, mit Franz mich auszutauschen. Und ich hoffe, ihr wart auch bis zum Schluss dabei. Und sicherlich gibt es eine weitere Folge irgendwann in der Zukunft. Und da freue ich mich schon drauf. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und bleibt glücklich. Tschüss!
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de. Wir hören uns. Tschüss!